Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Die Bundesregierung hat zusammen mit den Ländern heute weitere Maßnahmen beschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Unter anderem sollen Spielplätze geschlossen werden, Restaurants sollen nicht mehr ganz täglich öffnen können. Einige Geschäfte bleiben natürlich offen, zum Beispiel Supermärkte oder Apotheken. Das alles dient aber natürlich jetzt dazu, die Ausbreitung zu verlangsamen. Mittelfristig geht es auch darum, einen Impfstoff zu finden. Das kann eine Weile dauern. Es wird zum Beispiel gesagt, dass das deutsche Biotech-Unternehmen CureVac an einem Mittel arbeitet. Das wird zu anderen gesagt von Dietmar Hopp. Das ist der Mehrheitseigner der Firma. Er ist auch einer der Mitbegründer des Softwarekonzerns SAP. Und im Interview beim Sportsender Sport1 hat er sich sehr optimistisch gegeben. Ich zitiere mal. Er sagt, es müssen ja erstmal Tests gemacht werden an Tieren und dann an Menschen. Ich denke aber, zum Herbst müsste das verfügbar sein. Bei uns ist unser Wissenschaftsredakteur Martin Meyer. Herr Meyer, bis Herbst ein Impfstoff, ist das realistisch?
Also mit dieser Meinung steht der Chef von CureVac, würde ich sagen, schon sehr allein da. Also führende Virologen und auch Impfstoffforscher in Deutschland sagen, frühestens nächstes Jahr kann ein Impfstoff im Rahmen von größeren klinischen Studien eingesetzt werden. Das macht man ja erstmal an Menschen, die ein besonders hohes Risiko haben, eine schwere Form einer Corona-Erkrankung zu bekommen. Und eine breite Zulassung wäre nach diesem Zeitplan eher so 2022 wahrscheinlich. Also insofern wäre ich bei der Agenda, beim Zeitplan von Dietmar Hopp doch schon sehr skeptisch.
Was muss denn alles passieren, bevor ein Impfstoff dann tatsächlich zugelassen ist?
Ja, also das passiert erstmal in mehreren Phasen. Wie bei jedem Impfstoff, da ist Corona kein Ausnahmefall. Man muss den Impfstoff ja erstmal finden, also einen Kandidaten und entwickeln. Und als erstes testet man das dann an Tieren, ob es wirkt, gefährlich ist. Und das ist gerade bei einem Impfstoff ja sehr, sehr wichtig, dass er keine Gefahr für die Gesundheit ist, weil er soll ja gesunde Menschen vor einer Erkrankung schützen. Und danach kommen dann klinische Tests an Freiwilligen. Die laufen in mehreren Phasen ab. In der ersten Phase sind es erstmal ganz wenige Probanden. So eine erste Phase hat heute in den USA übrigens begonnen. Insgesamt sind das 45 junge freiwillige Menschen, die sich eine Dosis haben geben lassen. Und danach kommen dann eine zweite und dritte Phase unter ärztlicher Aufsicht. Und in der dritten sind es dann eben Menschen, die ein hohes Risiko haben. Und zum Schluss fehlt dann noch eine behördliche Zulassung, wenn man so will. Und diese Zulassung in Europa wäre bei der Europäischen Arzneimittelagentur angesiedelt, die dann am Schluss sagen muss, dieser Impfstoff ist jetzt zugelassen.
Was ist, wenn man versucht, das alles versucht, schneller hinzubekommen. Was passiert dann?
Ja, also die Tatsache, dass man es schneller macht, ändert am Prinzip erstmal gar nichts. Was man dann zum Teil macht, ist, dass man diese letzte Studienphase, Phase 3 nennt man das, dass man das parallel an mehreren Orten zum Beispiel macht. Das bringt eine gewisse Geschwindigkeit damit rein, aber das Prozedere wird eingehalten und das muss man natürlich machen, weil eben es soll ja Gesunde schützen. Also man kann jetzt nicht Nebenwirkungen bei einem Impfstoff so in Kauf nehmen, wie zum Beispiel bei einem neuen Krebsmedikament. Also wo man ja sagen könnte, bei einem totgeweihten Patienten ist dieses neue Krebsmedikament die letzte Chance. Das geht bei einem Corona-Impfstoff natürlich nicht, weil diese Krankheit ist eben keine tödliche Krankheit in aller Regel. Bei weniger als 1% der Fälle ist das ja überhaupt der Fall. Also das heißt, der Impfstoff muss sehr, sehr sicher sein. Was der Vorteil ist, ist, wenn man es schneller macht, ist auch, oder was man machen kann, um es schneller zu machen, ist auch, dass die Forscher nicht bei Null anfangen. Die Wissenschaft profitiert davon, Erfahrungen mit anderen Coronaviren, die es gibt. SARS war einer, MERS, das sind alles Coronaviren, die so durch die Medien auch mal gegangen sind eine Zeit lang. Der jetzige heißt Covid-19, dieser Coronavirus. Und die Übereinstimmung genetisch liegt so bei 80% mit dem SARS oder dem MERS-Virus. Das heißt also, man hat schon so eine gewisse Idee, wie man ansetzen kann für einen Impfstoff.
Jetzt gibt es CureVac, das haben wir gerade besprochen. Wer ist denn sonst noch auf der Suche nach einem Impfstoff?
Also das sind weltweit sehr, sehr viele Firmen, mehr als 40 auf der ganzen Welt. So zählt der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller, das ist der große Pharma-Interessensverband hier bei uns in Deutschland. Man muss aber sagen, dass der Großteil dieser Impfstoffkandidaten sich nicht durchsetzen wird. Und deswegen wäre ich eben im Moment auch so ganz vorsichtig mit Prognosen von Zeitplänen. Es hat an Tieren schon die ersten Tests mit verschiedenen Kandidaten gegeben. Und ich habe es kurz gesagt, also eine US-Firma hat eben die erste Testreihe jetzt an einer kleinen Gruppe von Menschen heute gestartet. Nur ob sich jetzt genau dieser Kandidat durchsetzt, ein ganz anderer, das ist heute völlig offen. Klar ist, dass in allen Teilen der Welt geforscht wird. Dazu haben ganz verschiedene Sektoren auch schon Geld bereitgestellt, weil das ist teuer, so eine Impfstoffentwicklung. Zum Teil kommt es direkt von Staaten. Übrigens, letztlich auch bei uns in Deutschland ist das so. Das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung ist ein Zusammenschluss, der Geld bekommt vom Forschungsministerium, von vielen Bundesländern. Dort wird geforscht in zwei Projekten und dann sind es natürlich auch die großen Pharmakonzerne, deren Geschäftsmodell es ist, einen Impfstoff zu entwickeln.
Jetzt bei CureVac gibt es ja auch die Diskussion darüber, wer davon profitieren soll. Die EU-Kommission hat heute eine Nachricht verschickt, nämlich dass die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem Management von CureVac sprechen soll, also diesem deutschen Unternehmen. Und zwar, um die Firma im europäischen Interesse zu unterstützen. Der Hintergrund ist der, dass es einen Bericht gab gestern, dass die US-Regierung Interesse hat, CureVac zu kaufen. Die Frage ist, Herr Mayer, ist die Suche nach diesem Impfstoff auch ein politischer Konkurrenzkampf?
Naja, also in diesem Fall hat das zumindest US-Präsident Donald Trump gedacht, er könne da einer deutschen Firma Geld bieten für einen Exklusivdeal sozusagen. Das erscheint mir ja so sein Politikverständnis, also Deals machen zu wollen, damit alles regeln zu wollen. CureVac hat postwendend nach den ersten Berichten erklärt, dass man das nicht machen werde. Die USA haben angeblich $1 Milliarde geboten für ein exklusives Impfstoffrecht sozusagen. Wie gesagt, nochmal, den Impfstoff gibt es nicht und ob sich der durchsetzt, wissen wir nicht. Es ist wohl so gewesen, dass der frühere Vorstandschef dieser Firma Anfang März mit Pharma-Managern im Weißen Haus war, um mit Trump über den Impfstoff zu sprechen. Der Mann ist seinen Posten bei CureVac wieder los inzwischen und jetzt eben Dietmar Hopp, Sie haben ihn angesprochen, der Mitbegründer von SAP, einer der reichsten Deutschen, da wieder im Chefsessel und der sagt eben kein Exklusivvertrag. Die Bundesregierung hat auch erklärt, das wolle man alles nicht akzeptieren und im Rahmen von G7 besprechen. Also insgesamt würde ich jetzt eher sagen, ist das so eine Randnotiz, die wir da in der ganzen Corona-Krise erleben, diese Frage von Einflussnahme der USA oder nicht?
Und bis es einen Impfstoff gibt, das halten wir fest, höchstwahrscheinlich nicht bis Herbst. Es wird ein bisschen länger dauern. Unser Wissenschaftsredakteur Martin Mayer, vielen Dank.